Heute möchte ich gerne mit euch den 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10 lesen und auch darüber einige Gedanken weitergeben. Wie ihr wisst, ich bin ja jemand, der sich mit auch falschen Lehren beschäftigen muss. Und falsche Lehren bringen auch oft ungesunde Lebensweisen zum Vorschein. Und heute soll es um die gesunde Lehre gehen, die der Paulus dem Timotheus nahebringt. Und das soll auch die Grundlage für heute sein. Ich lese den Text aus 1. Timotheus 6, 1 bis 10. Da heißt es: Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun, die sollst du lehren und dazu ermahnen, also lieber Timotheus. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streit, Fragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Es geht um die gesunde Lehre und da möchte ich erstmal mit euch gemeinsam betrachten, was ist überhaupt die gesunde Lehre? Dass Menschen im Glauben gesund werden und auch dann so erhalten bleiben. Wie gesagt, es gibt auch kranke Lehren, es gibt auch Lehren, die Menschen wirklich krank machen. Und diese schauen wir in diesem Brief an. Hier gibt es dann noch 5 weitere Punkte, die mit der gesunden Lehre unbedingt in Verbindung gebracht werden. Einmal, sie ist in der Praxis umzusetzen. Hier geht es da auch um diese Knechte. Sie ist göttlich, denn sie kommt von dem Herrn Jesus selbst. Ist also nicht einfach der Mensch, der sich darüber mal Gedanken gemacht hat. Sie ist christliche Normalität, denn sie entspricht der Gottesfurcht. Also wer so leben will, der hat diese Lehre im Herzen. Sie warnt vor falschen Christen, mal Christen in Anführungszeichen. Und die gesunde Lehre zeigt den rechten Weg. Sie soll zeigen, worauf es wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist. Wer die gesunde Lehre verinnerlicht hat, der lebt in einer gesunden Ehrfurcht vor Gott. So, das ist mal so der Grundrahmen. Schauen wir uns erst einmal die gesunde Lehre an. Paulus macht dies gleich in seinem ersten Kapitel in diesem Brief deutlich. Da lesen wir schon gleich zu Anfang, da sagt er also hier dem Timotheus Folgendes, Timotheus da, schau mal genau hin. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus, dort wo er eben dann sein soll, zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also hier, Timotheus, du hast ja diesen Brief in deiner Hand und jetzt darauf achte. Die gesunde Lehre dient nicht zum Streit, ja, sondern zur göttlichen Erbauung. Wenn etwas gesund sein soll, muss ein Christ dadurch auch erbaut werden. Christen müssen dadurch eine echte Hilfe für ihren Glauben bekommen. Dabei ist die Folge dieses Glaubens Liebe. Also was kommt am Ende dabei raus, ja, wenn du das jetzt so verinnerlicht hast? Wenn am Ende nicht Liebe herauskommt, Liebe zu meinem Herrn Jesus, Liebe zu denen, die er erlöst hat, dann ist was schiefgelaufen. Ja? Dann kann Rechthaberei und so weiter ja zwar vielleicht wie eine Monstranz vor einem hergetragen werden, hier schau, wir sind die Rechtgläubigen, aber wenn die Liebe nicht kommt, ja, zu dem, an den ich glaube und zu den anderen, die mit erlöst sind, da ist was faul. Sicher braucht es für den Glauben auch Wissen, natürlich. Denn man muss ja wissen, an was ich glaube. Und das freue ich mich, dass der Tom hat beim ersten Gebet hier, hat er deutlich gemacht, warum, dass man hier zusammenkommt, ja, weil Jesus da ist und so weiter. Hey, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Gehöre ja auch hier in gewisser Weise dazu. Aber trotzdem, das war dann nochmal so ein Punkt, wo mir gesagt wurde, Martin, hier bist du richtig. Aber wie sehen wir denn das Wissen als solches, wenn Liebe nicht das alles überragende Handeln dann auch bestimmt meines Glaubenslebens, dann ist die Lehre ungesund. Ja. Paulus hat selbst auch gesagt in 1. Korinther 13, und wenn du Glauben hättest, dass du sogar Berge versetzen könntest, und da meinte er den richtigen, echten Glauben, aber wenn du keine Liebe dabei ist, wenn das nicht von Liebe geprägt ist, dann ist das nichts. Nichts. Der rechte Glaube ohne Liebe ist nichts. Nun, im gleichen Kapitel werden dann Menschen genannt, die von ihrer Sünde her definiert werden, also hier im ersten Kapitel 1, also da springen wir dann auch gleich hin in die Verse 10, also Vers 10 und 11, da heißt es Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und was sonst, und jetzt kommt dieser Ausdruck, der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist, sagt Paulus. In diesem Zusammenhang, wo es auch um die gesunde Lehre geht, wird deutlich, dass man nicht in Sünde leben kann und dann noch die gesunde Lehre im Herzen trägt. Es geht nicht. Ja, das schließt sich einfach aus. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht auch mal in Sünde fallen kann. Und jeder kann es ja auch in seinem eigenen Leben erfahren. Wir sind auch letzte Woche in Sünde gefallen. Aber wir dürfen uns nicht in der Sünde gefallen. Wir dürfen nicht sagen, nun gut, das ist eben einfach so, ich muss halt immer weiter sündigen. Die gesunde Lehre sagt in deinem Herzen, nein, du solltest da beten, dass du rauskommst. Du solltest da vielleicht auch Hilfe von einem Bruder und von einer Schwester suchen, dass du dich ihnen mal offenbarst und sagst, Herr, bitte bete für mich. Das ist meine große Not. Ich weiß, Männer sind manchmal so in Pornografie gefangen und die kämpfen alleine. Vertrau dich jemanden an und sag, ich will da raus. Ich habe einen starken Hang danach, aber bitte hilf mir mitzubeten und sag mir und frag mich auch, ob ich letzte Woche gesiegt habe oder nicht. Ja? Wenn du irgendwo neidisch bist oder sonst was, gewöhn dich nicht daran oder jähzornig, ja, sondern vertrau dich dann auch jemand anderem an und sag bitte, bete für mich, denn ich bin so schwach. Wer aber in eine andere Richtung denkt, dass er sagt, nun gut, ich lüge halt, ist halt so, kann nichts ändern, ne? Macht es halt immer wieder, dann, Gott vergibt ja, dann bist du der gesunden Lehre zuwider, ja, und du wirst krank in deinem Glauben. Denke, Sünde bleibt immer Sünde und Christus will dir aber vergeben, will dir die Hand reichen, entweder persönlich, selbst, unsichtbar. Und das gibt es, dass wenn Menschen da beten und sie werden da frei von. Aber manchmal macht er das auch durch Mitgeschwister, ja, die dann für mich beten. Nun, es wird hier auch vom Evangelium der Herrlichkeit gesprochen. Das ist also auch, hat was mit der gesunden Lehre zu tun, das seht ihr hier. Und dieses Evangelium, diese gute Botschaft sollte man also im Blick haben. Und im gleichen Kapitel, ab Vers 15, schreibt nun der Apostel Paulus Folgendes, auch alles erstes Kapitel. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Also hier konzentriere dich darauf, dass es wirklich glaubwürdig, jede Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Wir sind also die Künftigen, ja, der Paulus hat ja vorher gelebt. Die gesunde Lehre, so zeigt hier der Apostel Paulus, hat Christus im Mittelpunkt, der in die Welt gekommen ist, um Sünder, nicht Gerechte, um Sünder zu retten. Und wie tief können Menschen in der Sünde verstrickt sein? Wie tief kann man in der Sünde verstrickt sein, wo Christus uns noch erreicht, wo seine Hand noch zupacken kann? So tief, so sagt Paulus, wie bei ihm. Er ist der Christenverfolger, der viele unschuldige Menschen in den Tod geschickt hat. Selbst dieser konnte gerettet werden. Deshalb kannst du auch gerettet sein. Vielleicht hast du auch einen Menschen in den Tod geschickt. Vielleicht hast du abgetrieben. Vielleicht hast du einer Frau, ja, oder deiner früheren Freundin, mit der du vielleicht jetzt gar nicht mehr zusammen bist, hart angeraten, sie soll doch abtreiben, ja, damit das jetzt das Kind weg ist, dass man keine Verantwortung hat. Vielleicht ist es auch, ist diese Schuld auch in deinem Leben. Jesus kann dir vergeben. Ja? Selbst wenn die Schuld blutrot ist in deinem Leben. Jesus kann vergeben. Christus kam in die Welt, um Menschen zu erlösen. Und wer ist dieser Christus? Darauf gibt Paulus in Kapitel 3, Vers 16 die Antwort. Interessant, 3, Vers 16, ja. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt, unter den Heiden geglaubt, in der Welt aufgenommen in Herrlichkeit. Wir sehen hier die gesunde Lehre. Sie erbaut den Gläubigen und bringt ihn dazu, Gott mehr zu lieben. Er wird mehr und mehr seinen Gott und seine Mitgeschwister lieb haben, denn er hat, ja, Gott hat sich ja über uns erbarmt. Er selbst trennt sich von Sünde, der Gläubige, und will nicht in ihr Leben. Warum? Denn er liebt ja den, der ihn herausgerissen hat von dieser Sündenschuld. Und den, den er liebt, der will keine Sünde. Und ich auch nicht. Zur gesunden Lehre gehört unbedingt, dass Christus im Zentrum ist. Und nun, erlöster Christ, lebe in diesem Leben. Und damit komme ich dann zum nächsten, zu dem eigentlichen heutigen Text. Die gesunde Lehre ist in der Praxis umzusetzen. Dabei werden hier diese Knechte erwähnt, die ihrem Herrn vorbildlich dienen. Wenn sie dies nicht tun, dann wird sowohl die Person Gottes als auch die christliche Lehre verlästert. Das heißt, wenn sie sich einfach unanständig als Christen benehmen, dann fällt das auch auf ihren Glauben zurück. Also so wie du lebst, wirst du ja auch beobachtet und die Menschen werden dann auch sehen, ob man dir überhaupt glauben kann oder nicht. Ob man deinem Glauben gemäß, ist dein Glaube anziehend oder auch nicht. Auch wird den Knechten deutlich gemacht, dass sie auch Herren haben. Ja, die sind auf der einen Seite ihre Glaubensbrüder, aber sie sollen auf der anderen Seite, wenn sie dann zu Hause sind oder wenn sie als Knecht ihnen dienen sollen, dann sollen sie ihnen gegenüber auch mit Respekt begegnen. Diese gesunde Lehre ist göttlich, denn sie kommt von dem Herrn Jesus, nicht, wie schon gesagt, ein gut gemeinter Mensch steht hinter der Lehre, nicht einer, der selbst Fehler macht und oft auch ins Fettnäpfchen treten kann. Nein, diese Lehre, diese Worte kommen von dem, der uns Menschen kennt, der von außen her uns kennt und der auch, ja, uns im Herzen kennt. Christus steht über dieser Welt und kennt sie auch. Ja, er weiß auch, was Versuchungen heißt, die täglich auf uns einstürmen. Er sieht unser eigenes Herz, auch wo es krankt. Die Menschen brauchen aber da eine Ausrichtung, und zwar durch Gottes Wort. Wir Menschen, die wir nach vorne leben müssen, ja, im Vertrauen leben sollen, brauchen da eine Leitplanke, eine Hilfe, und zwar eine ewige Hilfe, die von Jesus kommt, die unser Herz dann auch erreicht. So brauchen wir das in der Ermahnung, aber auch im Trost. Ja, auch wenn wir getröstet werden sollen, dann ist es sicherlich gut, wenn Menschen uns trösten, wenn ein Mensch den Arm um uns legt. Aber wir brauchen auch dies, dass Jesus sagt, Minna, keine Angst, ich bin bei dir. Ja? Oder Marianne, oder Philipp, ja, keine Angst. Ich bin bei dir jeden Tag, jeden Tag. Auch im Alter haben wir gesungen. Und das ist auch wahr. Diese Worte von Jesus, diese Worte aus der Ewigkeit, wo Jesus mit seiner Person dahinter steht, ja, die können unser Leben gesund erhalten und dort, wo es krank ist, heil machen. Und das möchte ich mir merken und das solltest du dir auch merken. Die Worte von Jesus, die Worte aus der Heiligen Schrift machen unser Leben gesund. Ich möchte einen vierten Gedanken weitergeben. Die gesunde Lehre ist für Christen normal. Schauen wir uns hier den Vers 3 an. Hier wird man vor Menschen gewarnt, die auch eine Botschaft haben. Aber demjenigen, der sich im Wort Gottes zu Hause weiß, fällt auf, dass diese Lehre nicht dem entspricht, was Christus uns sagt. Ja, was Christus seinen Jüngern weitergibt. Er lebt, der gesunde Christ lebt ein normales Christenleben und ihm fällt auf einmal auf, dass da etwas anders ist. Und wer im Internet so ein bisschen unterwegs ist, bei YouTube und so, dann hat er wahrscheinlich schon so manche Predigten gehört. Und ich weiß, bei manchen denkt man, huch, ist aber seltsam, ja. Da wird auf einmal ja, das Alte Testament so hervorgehoben, die Tora, wie wichtig das ist, vielleicht auf einmal die jüdischen Feste, auf einmal den Sabbat und so. Ich höre gar nicht mehr die Stimme von Jesus, ja, wo es heißt, folge mir nach. Oder der Vater hat einmal gesagt, als der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung war, wo auch Elia und Mose da war, dass der Vater sagte, das ist mein lieber Sohn, den hört. Ja? Und irgendwie merkt man, ja, wenn man so unterwegs ist im Internet, da ist was anders. Ja? Deshalb würde ich dir immer wieder raten, komm dorthin, wo die gesunde Lehre verkündigt wird, wo Christus im Mittelpunkt ist. Und alles andere muss sich ja nachordnen oder man kann es sogar vergessen. Wenn es hier heißt, die gesunde Lehre ist für den Christen normal, dann bedeutet das, dann hat es auch was mit unserem Leben zu tun, mit der Gottesfurcht oder wie es anders übersetzt heißt, dem Glauben gemäß. Es gibt also Lehren, die dem Glauben gemäß nicht entsprechen, ja, die sich Christen naturgemäß ja, da sich etwas entfernen. Aber es gibt die gesunde Lehre, die man einfach auch dann verinnerlicht. Man kann nicht einfach nur sagen, ich glaube das Rechte, aber handle anders oder handle gar nicht. In Jakobus wird einmal gesagt, dass auch Dämonen glauben. Da heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ja. Du hast recht, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Das bedeutet, Dämonen sind eigentlich gläubige Wesen. Sie sind gar keine Atheisten. Sie sehen aus der Ewigkeit die Wunder Gottes. Ihnen braucht man weder zu erklären, wer die Welt gemacht hat, noch wer Gott ist. Sie haben durch die Geschichte, die ja vor ihren Augen sich alles abgespielt hat, alles erlebt. Sie erlebten das mit, was wir in der Bibel nachlesen können. Für sie ist es keine Frage, wie Adam entstand oder wie es mit dem Durchzug durch das Rote Meer war. Ja, war für sie, ist alles klar, wie das war mit Jona im Fisch. Ja. Sie haben gesehen, wie Christus am Kreuz hing und wie er auferstanden ist und vieles mehr, welches von uns den Glauben verlangt. Sie können es fester glauben, da sie es hautnah mitbekommen haben. Und warum werden nun die Dämonen nicht in die Reihe der Gläubigen eingereiht? Warum gibt es nicht den Bruder Dämon? Weil sie zwar alles Wichtige richtig wissen, das wissen sie schon, aber nicht danach handeln. Was sagt Gott durch Jakobus? Dummer Mensch, törichter Mensch. Glaube, der nur im Kopf sich abspielt und nicht in die Tat umgesetzt wird, unterscheidet sich in keinster Weise von dem Glauben, den auch die Dämonen haben. Dieser Glaube ist nämlich tot. Wie ein Leib ohne Geist tot ist und verwest, obwohl er alle Glieder noch bei sich hat, so ist er doch tot. Gottes Geist treibt nämlich seine Kinder an. Es geht also nicht nur darum, was weißt du und was ist deine private Überzeugung, dass du das Richtige sagst, sondern, lieber Mensch, inwieweit bestimmt deine Überzeugung dein Leben? Man hört manchmal, Glaube ist Privatsache, das geht niemand was an, aber das ist keine Einstellung der Jünger von Jesus, die der Herr als Lichter in die Welt gestellt hat. Die Worte Gottes, die gesunde Lehre des Herrn Jesus müssen praktiziert werden. Das geht durch die ganze Bibel auch hindurch. Noch der fünfte Gedanke: Die gesunde Lehre offenbart die falschen Christen. Paulus sagt dem Timotheus ein weiteres: Du, Timotheus, kannst beobachten, wer zu deinen Brüdern gehört und wer eben nicht. Es gibt nämlich Merkmale, indem er sagt, wenn jemand, und dann zählt er Folgendes auf, fremde Lehren verbreitet. Die gesunden Worte Christi nicht annimmt und mit ihr in Übereinstimmung ist, und praktisch ein unheiliges Leben führt, ja, wo Gottesfurcht eben nicht in seinem Leben auch sichtbar ist. Schau dir, lieber Timotheus, die Leute genau an. Diese drei Merkmale sollen dich stutzig machen. Falsches Verbreiten, richtiges Ablehnen und in der Sünde leben. Als ich mir dann selbst darüber Gedanken gemacht habe, dann fiel mir auf, Martin, kannst du dich denn da so selbst herausnehmen? Hast du nicht auch schon Falsches weitergegeben? Ja, sicher, auch das habe ich gemacht. Zum Beispiel, ich habe das Abendmahl eine Zeit lang so verstanden, dass man hier wirklich Blut von Jesus trinkt und seinen Leib isst. Obwohl es ganz eindeutig in der Bibel steht, dass der Herr Jesus dies geistlich symbolisch gemeint hat. Dann habe ich mich gefragt, Martin, hast du immer das gute Wort Gottes angenommen? Warst du immer bereit? Natürlich, ich verändere mich so. Nein, das war es auch leider nicht. Es gibt sicherlich vor dem Thron Christi so manches zu bekennen aus meinem Leben, dass ich es leider nicht angenommen habe. Und dann das dritte, Martin, lebst du dem Glauben gemäß? Lebst du in der Gottesfurcht? Oh Gott weiß, welch ein Mensch hier auch vor euch steht, ja, wer ich bin. Martin, bist du denn ein solcher, vor dem auch Timotheus eben gewarnt wird? Schauen wir uns weiter in den Text und da lese ich nochmal Vers 4 bis 5. So ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigung entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also die brauchst du nicht zu missionieren. Wir sehen hier nicht nur die Wahrheit, dass hier Wahrheit und Lüge auch zusammenprallen, sondern wir sehen auch das Herz der Bösen. Wie sind sie, die falsche Lehren verbreiten und das Gute nicht annehmen? Sind sie korrigierbar? Und das ist hier so der Knackpunkt. Es geht hier nicht nur darum, was sie tun, sondern sind sie in ihrem Herzen korrigierbar? Wie sind sie, die falsche Lehren und das Lehren weitergeben, das Gute nicht annehmen? Und das, liebe Geschwister, ist die tiefste Finsternis, wenn hier dann sie in dieser Weise leben: Ich bin auf der Spitze der Erkenntnis. Ich bin der Lehrer und die anderen sind alle unter mir. Mir selbst kann niemand mehr was sagen. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und davor sollte man sich hüten. Selbst sich hüten, dass man diese Gedanken nicht zulässt. Wir werden immer älter, habe ich mir auch gesagt. Martin, du wirst immer älter, jetzt bist du 63. Aber du bleibst jünger. Ja, du bleibst jünger, auch wenn du älter wirst. Das bedeutet, du musst immer bereit sein, anzunehmen. Grundsätzlich. Natürlich kannst du auch feste Überzeugungen haben. Aber die Finsternis ist dort, wo man meint, die anderen sind alle irgendwie ein bisschen dümmer und ich bin der Held. Nichts ist schlimmer wie ein Herz, das hart ist und nichts mehr sich sagen lässt. Wie gesagt, nicht einer, der Falsches verbreitet oder der auch mal böse lebt, ist hoffnungslos anzusehen, sondern dessen Herz hart und unbußfertig ist, das nicht mehr fähig ist zur Buße und zur Umkehr. Mit jeder Schuld kommt der Herr Jesus zurecht, aber mit einem Menschen, der aus Stolz oder aus Beleidigtsein oder aus Besserwisserei nicht umkehrt, der wird garantiert in die Hölle kommen. Ja, wir müssen Buße tun. Er hat hier auf dieser Erde keine Möglichkeit der Rettung. Im Herzen fängt es an. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn deutlich wird, Timotheus, dass diese Menschen ein Herz haben, das streitet, das neidisch ist, das zwietrichtig ist, das auch Zwietracht sät, das lästert, dass dieses Herz sich nicht warnen lässt, dann, Timotheus, gehe weg. Geh weg von ihnen. Halte dich von diesen Menschen fern. Schau, dass zwischen dir und diesen Menschen genügend Abstand ist, ganz gleich wie dein missionarisches Herz ist. Halte dich fern. Sie haben andere Götter im Mittelpunkt und sind so dem allmächtigen Gott nicht untertan. Sie lassen sich von anderen Stimmen leiten und sind so für die Stimme Gottes absolut taub. Sie nehmen den Glauben her, um sich selbst zu bereichern. Gewinnsüchtige Leute. Das heißt, sie nicht unbedingt mit dem Geld, sondern es kann auch mit Ehre sein, ja, die nur auf ihren eigenen Nutzen aus sind. Gottesfurcht ist auf Gott hin ausgerichtet. Und es gibt Hunderte, Jahrtausende von Menschen, die den Glauben als Mitteln benutzen, um sich dadurch irgendwie zu bereichern. Sei es durch Geld oder auch durch den Gedanken, in den Himmel zu kommen. Sie halten nur noch an christlichen Verhaltensregeln fest, weil sie nicht in die Hölle kommen wollen. Auch das ist es. Wenn ihnen der Himmel auch ohne den Glauben an Christus versprochen würde, also du kommst einfach so in den Himmel, ohne mit Christus in Beziehung zu treten, ohne Nachfolge, ja, dann würden sie auch dies wählen. Ja. Manche bekennen sich heute nicht öffentlich zu ihrem Unglauben, weil sie sich noch einen Gewinn davon erhoffen. Sie leben ihr wahres Leben verstohlen und heimlich, gewinnsüchtig nach Geld, wie hier im Text, oder nach dem Himmel. Es ist ein Glaube um des Himmels willen und nicht ein Glaube um Gottes willen. Verstehen wir? Und ich komme zum letzten Gedanken. Die gesunde Lehre rückt ins rechte Licht. Was ist aber, wenn unser Herz gläubig und weich ist? Wenn wir es noch von Gott formen lassen? Wenn wir noch fähig sind zur Buße, zum wirklichen Zerbruch in dieser Weise? Mein Gott, es tut mir leid, dass ich hier so gehandelt habe. Dass ich vielleicht jahrelang so gehandelt habe. Mir ist es jetzt bewusst geworden. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Was geschieht mit solch einem Menschen? Dann kann uns Gottes gesunde Worte uns helfen, weiter gesund zu werden. Medizin muss manchmal so Schluck für Schluck eingenommen werden und langsam geschieht Besserung. Wir sind alle nicht unangefochten. Was macht Paulus dem Timotheus hier deutlich? Gottes Furcht ist schon immer ein großer Gewinn und eine große Bereicherung. Wenn eines eben geschieht, ich muss mich mit dem von Gott gegebenen Umständen auch zufrieden geben. Lerne Genügsamkeit. Schau nicht auf das Leben von deinem Mitbruder oder von deiner Mitschwester. Manche haben große Sehnsüchte im Herzen und denken, ja, meine Mitschwester oder mein Mitbruder, dem geht es doch viel besser, denn diese große Sehnsucht, die in meinem Herzen ist, die scheint bei ihnen gestillt zu sein. Lebe dein Leben, bewusst dein Leben als Christ mit Jesus. Mach dir bewusst, ja, und ich will mir das auch so sagen, dass wir nackt auf die Bühne der Welt getreten sind und genauso ohne Geld, Häuser, Aktien und so weiter, was noch genannt sein möge, werden wir mitnehmen. Wir werden genauso wieder von dieser Bühne abtreten. Der irdische Reichtum oder die irdische Armut, um die es ja hier auch gerade geht, ist nur ein kleines Intermezzo. Wir werden alt und älter und gehen. Das wirklich Eigentliche, das Wesentliche, das, was unsere meiste Zeit in Anspruch nimmt, kommt noch. Es kommt. Ja, deshalb sei zufrieden, wenn du Essen, Trinken und Kleidung hast. Sei zufrieden. Und das ist kein Vertrösten für die Armen, sondern ein Erweitern des Horizonts. Das gute Wort Gottes zeigt uns, dass wer vermehrt vom Geld bestimmt wird, der hat auf einmal die Prioritäten verschoben. Unser Zentrum ist Christus. Es gibt ja den bekannten Spruch, Geld regiert die Welt. Die Frage ist, wer sitzt im Regiment bei deinem Leben? Schauen wir uns die Mahnungen hier nochmal an, die in Vers 9 bis 10 stehen. Werden da nicht bedauernswerte Menschen beschrieben, Ich denke, keine Frage, es sind Christen, aber die auf Abwegen sind. Es sind Christen, die vom Glauben abirren. Die Ungläubigen irren ja nicht vom Glauben ab, sie waren ja nie gläubig. Die gesunden Worte Gottes wollen hier aufdecken und deutlich machen, der Wunsch, selbst reich zu werden, ist nicht von Gott. Der Wunsch, reich zu werden und dem alles andere unterzuordnen, führt direkt in ein Leben, das dem Untergang geweiht ist. Deshalb lehrt euren Kindern. Geld verdienen und reich werden ist nicht alles. Es muss untergeordnet werden. Überlegt mal selbst, warum sollen die Kinder eine gute Ausbildung haben? Was vermittelst du ihnen dabei? Damit sie sich vielleicht besser im Reich Gottes einsetzen können oder dass sie eine gesicherte Arbeitsstelle haben? Wovon sind sie denn wirklich abhängig? Wovon bist du abhängig? Wovon sollen deine Kinder sich in Abhängigkeit wissen? Wirklich von Gott oder doch nicht vom Geld? Wenn ich den Kindern immer wieder vermittle, wie wichtig Geld ist und was Geld kann, dann werden sie sich nicht vorbehaltlos an Gott hängen können. Also sie werden das bei dir nicht sehen und das wird ihnen auch nicht gesagt. Sicher, Geld ist wichtig, natürlich. Ja, ich muss auch, wenn ich tanke, Euros zahlen und kann ihnen nicht sagen, also lieber Herr Tankwart, ich bete für Sie und ich fahre wieder weiter. So geht das nicht, natürlich. Ja, aber wer füllt mir denn letztendlich mein Geldbeutel? Ist es nur meine eigene Kraft oder ist es das, was Gott einfach mir geschenkt hat? Dieser Bibelabschnitt sollten wir uns, möchte ich mir auch selbst merken. Und ich versuche, all das, was um mich herum ist, in mein Glaubensleben einzuweben und sagen, Herr Jesus, du hast immer die erste Stelle in meinem Leben. Deshalb auch, wenn ich vor Gericht komme und wenn ich verlieren sollte, dann wird es ziemlich bitter für mein Geldbeutel, wirklich. 1000. Aber wisst ihr, was mich davon befreit, dass ich sage, meine Plinunzen, mein Geld, was auf der Bank ist oder sonst wo, ist nicht mein Geld, es ist Gottes Geld. Und wofür Gott sein Geld ausgibt, das ist seine Sache. Und das hilft mir persönlich, dass wenn da vielleicht einiges runterkommen wird, was ich ja nicht weiß, ja, damit gut zu leben, sage, mein Leben und alles, was ich habe, gehört dir. Nun, was lerne ich daraus? Wir haben gesehen, dass die gesunde Lehre die Rettung durch Christus im Mittelpunkt hat. Daraus entspringt die Liebe zu Gott und unseren Mitgeschwistern. Und es hat mich gestern so berührt, als ich da die älteren Jugendlichen gesehen habe, wie sie gesungen haben, ich liebe Jesus, weil ich auch Jesus liebe. Ich weiß natürlich nicht, an welchem Punkt du jetzt angesprochen worden bist. Weiß derjenige, dass Christus in der Praxis, in der Herausforderung des Lebens sich bei dir noch mehr offenbaren sollte, dass du sagst, ich möchte auch in meiner Arbeitswelt deutlicher zeigen, dass ich Christ bin. Vielleicht, wenn ihr zusammen in der Mensa esst, dass er sagt, ja, ich will jetzt auch einfach mal beten vor dem Essen. Kann ja sein. Sei es Gottes gutes Wort, welches seine Gedanken auch trägt, auch in dein Leben hineinträgt. Dieses Wort kommt von ihm. Deshalb öffne ich mich diesem Wort Gottes bewusst. Ich lese die Bibel wieder neu, so dass Gott zu mir spricht. Oder sei es, dass es für einen Christen völlig normal ist, sich nach diesem Wort auszurichten, wir leben ein Leben in der Ehrfurcht? Oder bin ich vielleicht sogar, oder habe ich es erkannt, ich bin ein falscher Christ, der sich nur was vorgemacht hat? Wie ist eigentlich mein Herz? Bin ich offen, dass ich auch durch Gottes Wort korrigiert werde? Oder erkenne ich im Angesicht meines Gottes meine Schwachstellen und mache ich mich auf sie, ja, mache ich dann deutlich, ich will mir Hilfe nehmen, ich will um Hilfe bitten. Vielleicht auch habe ich erkannt, ich habe so eine starke Geldliebe, die über die Gottesliebe geht. Was lerne ich daraus? Wenn ich selbst gelernt habe, vor Gott innerlich zu knien, dann werde ich auch mein Leben besser leben können. Denn er ist ja mein Leben. Und Gott gebe uns, ja, gebe dir und mir auch weiter dazu Gnade, dass Gottes gutes, gesundes Wort in unserem Leben einfach Wurzeln schlägt. Amen.